im Live-Podcast zum Thema Trikots im Stadtpalais in Stuttgart ging es unter anderem um die Frage, wie relevant Kragen sind. Die alles entscheidende Geschichte war eben, dass der Brustring unbedingt immer durchgängig sein muss. Und es ging unter anderem eben auch um die Frage, wie identitätsstiftend Trikots sein können, veranstaltet von der Sportregion Stuttgart und von der Kulturregion Stuttgart. Willkommen zum Live-Podcast Stylecheck, eine Kooperation von Kulturregion Stuttgart und der Sportregion Stuttgart. Wir sprechen heute Abend eben über ein tatsächlich gesellschaftlich total relevantes Thema, wie der Torben das gerade schon angeteasert hat, nämlich wir sprechen über die alles entscheidende Frage, wie es eigentlich passieren konnte, dass Trikots aus dem Stadionkontext längst den Weg auf die Straße gefunden haben, in der Fashion Einzug gehalten haben. Als ich Kind war, sahen die Leute im Stadion noch so ein bisschen anders aus. Die haben alle so lustige Kutten getragen mit ganz viel Aufnähern. Trikots haben eigentlich mehr auf dem Rasen eben eine Rolle gespielt. Dann kamen die wunderschönen 1990er und der Hedonismus und David Beckham haben alles verändert. Und bevor ich schon zu sehr vorgreife, möchte ich natürlich die zwei Expertinnen und Experten zu mir bitten, die im Gegensatz zu mir total viel Ahnung von dem Thema haben und jetzt schon einen Applaus verdient haben. Nils Unterhanscheid und Nina Preuß, kommt doch mal bitte zu mir. Schön, dass ihr da seid.
Ja, danke, dass wir da sein dürfen. Schönen Abend.
Hallo.
Genau, mein Geheimnis bei dem Podcast ist ja mittlerweile, dass ich immer Menschen einlade, die ich privat total gut finde und mit denen ich einfach mal Zeit verbringen möchte. Deshalb habe ich eben Nina und Nils heute Abend hier eingeladen. Sie haben aber auch beide eine unglaublich relevante fachliche Komponente, weshalb sie diesen Live-Podcast von der Kulturregion und der Sportregion inhaltlich extrem bereichern werden. Nina Preuß hat in Berlin zusammen mit ihrem Mann Michi die schwäbische Weltmarke Preuß und Preuß gegründet, hat dann aber tatsächlich so unglaubliches Stuttgart-Heimweh bekommen, dass sie eben mit der wunderbaren Agentur wieder zurück hierher gezogen ist und hat im Stuttgarter Westen eben nicht nur die Agentur, sondern auch eine wunderschöne Galerie mit dem Namen Better Go South. Und sie hat für heute Abend nur zugesagt unter der Bedingung, dass ein absoluter, ausgewiesener Experte und ihr Berater in Sachen Trikots, nämlich ihr Sohn Martin Preuß, da sein darf. Wink mal, dass alle dich sehen hier. Sehr gut. Applaus für Martin. Tatsächlich ist es so, dass Martin über eine unglaubliche Trikot-Expertise verfügt. Und immer wenn wir hier nicht weiter wissen, werden wir ihn als Publikumsjoker einwechseln. Das ist okay für dich? Sehr gut. Vielen lieben Dank. Gast Nummer zwei ist Nils Unterhanscheid. Er hat den ganzen weiten Weg aus Berlin heute auf sich genommen, ins ferne Stuttgart. Nils hat zusammen mit dem Münchner Stylegott Mirko Borsche die Firma Societas gegründet, die derzeit, finde ich, und es finden auch ein paar andere Menschen, die vielleicht schönsten Fußballtrikots, mit die schönsten Fußballtrikots gestalten, von wunderschönen Jerseys für Venedig über Inter Mailand, 1860 München, VfL Bochum. Da gibt es eben eine ganze Bandbreite, die Kollegen von Societas gestaltet haben. Und er hat außerdem tatsächlich kürzlich Stuttgart in einem intensiven Crashkurs sehr intensiv kennengelernt, als er gemeinsam mit der ebenfalls wunderbaren Agentur Friends and Foxes die komplette Strategie und die CI des VfB Stuttgart neu gestaltet hat. Auch dafür könnte man mal kurz applaudieren. Ich habe mir eine brutal investigative Einstiegsfrage überlegt. Nina, welchen persönlichen Bezug zu Trikots hast du denn eigentlich so?
Eigentlich gar keinen, aber durch meinen Sohn Martin einen ziemlich großen. Und wir haben zur Vorbereitung dieses Podcasts zwei Bildungsreisen unternommen, eine nach Herzogenaurach und die andere nach Liverpool. Und wenn man Liverpool in Google eingibt, dann kommt da als allererstes FC Liverpool. Und im FC Liverpool Store Nummer 1 haben wir den Vormittag verbracht und im FC Liverpool Store Nummer 2 den Nachmittag. Und am dritten Tag sind wir dann auch noch ins Anfield-Stadion und haben dann da auch noch mal einen FC Liverpool Store entdeckt. Insofern habe ich ja relativ viel Vermögen gelassen. Und deswegen habe ich inzwischen einen sehr großen Bezug zu Trikots.
Also du hast weder Kosten noch Mühen gescheut, im wahrsten Sinne des Wortes. Richtig. Und ich finde, das ist wirklich auch die amtlichste Vorbereitung, von der ich jemals gehört habe auf dem Podcast. Ich bin sehr stolz auf dich, wirklich. Szenenapplaus. Nils, wie sieht es denn bei dir aus? In welcher Form hattest du Trikots auf dem Schirm, bevor du Societas mit Mirko gegründet hast?
Also ich bin schon immer ein riesengroßer Fußballfan, würde ich sagen. Also deswegen, Trikots gehören ja absolut dazu. Ich bin als Kind in Argentinien aufgewachsen. Das heißt, mein erster Stadionbesuch war River Plate. Da ist man dann natürlich schon mal sehr gut eingenordet, wie so ein Fußballstadion aussehen kann und wie emotional das ist. Und es hat mich dann mein ganzes Leben geprägt. Also ich schaue alles irgendwie, also jeden Sport im Fernsehen, eine Riesenbegeisterung dafür, da gehören die Trikots natürlich dazu. War jetzt aber nie ein großer Trikotsammler, muss ich ganz ehrlich sagen. So habe das immer sehr interessiert, ästhetisch beobachtet, würde ich sagen. Und jetzt prägt es meinen Tag.
Wann habt ihr gegründet? Wann hast du mit Mirko gegründet?
Wir haben Anfang letzten Jahres haben wir gegründet. Ganz viel auch aus dem Gedanken heraus, dass wir haben Expertisen zusammengelegt. Also Mirko Borsche, seit, ich glaube, 25 Jahren stilprägend für Design in Deutschland, hat das Zeitmagazin geprägt, auch große Rebrandings gemacht wie Rimowa, Balenciaga, Givenchy, also ganz viel High Fashion und dann auch Inter Mailand und den Venezia FC gerebrandet. Und Anfang letzten Jahres haben wir uns zusammengeschlossen mit zwei weiteren Freunden, die aus der Mode kommen und haben gesagt, warum machen wir eigentlich nicht so eine Marke, die sich nur um Fußball kümmert und das alles vereint. Also einmal das Design anzugucken, aber auch noch die Textilien direkt produzieren zu können, weil wir gemerkt haben, ganz viele Vereine, also wenn man jetzt nicht der VfB Stuttgart oder der FC Bayern München ist, kriegen Zweitligisten zum Beispiel einfach einen Katalog von den Ausstattern und müssen sich dann daran bedienen an ein bisschen vorgefertigten Trikots, die kann man noch ein bisschen veredeln. Aber wenn das zum Beispiel in 1860 kommt und sagt, wir haben eigentlich so ein Traditionstrikot, das würden wir super gerne machen, was unsere Geschichte erzählt, da gab es keinen Partner für. Und dann haben wir gesagt, warum machen wir das nicht? Weil dann können wir designen, wir können die Sachen produzieren und wir können auch die Geschichte dahinter erzählen und den ganzen Content machen. Und tatsächlich war auch 1860 so der Startschuss für uns als Firma, wo wir das erste Trikot gemacht haben. Das war für den e.V., also es wurde noch nicht mal auf dem Platz getragen. Wir haben freitags morgens, wurde kommuniziert, dass man es am Nachmittag kaufen kann und es standen 1000 Leute da und in einer halben Stunde war es ausverkauft. Also das war, damit fing alles an.
Sehr gut und es ist noch lange nicht auserzählt, glaube ich. Das, was man so von euch mitbekommt, geht da wirklich einiges. Wir haben ja heute eben unter anderem Michael Bofinger als Gastgeber hier. Bofinger mit seinem Goldfinger drückt hier unauffällig im Hintergrund schon die richtigen Bilder rein. Hier seht ihr nämlich drei Societas-Arbeiten. Wir haben links VfL Bochum, Sondertrikot mit Herbert Grönemeyer. Wir haben eben in der Mitte, wie du es gerade schon gesagt hast, 1860 München. Und weil wir brutal knallhart über den Tellerrand schauen, haben wir eben nicht nur Fußball heute Abend im Bereich Trikots, sondern auch die Munich Ravens. Willst du da irgendwie noch was dazu sagen? Also hat es da jetzt zum Beispiel auch gerade in Bezug auf die Ravens, war das dann irgendwie noch so ein Moment jetzt in eurer jungen Agenturgeschichte, wo irgendwie klar war, dass ihr sozusagen eben auch über Fußball hinausgehen werdet?
Ich glaube, das war uns von vornherein ziemlich wichtig, weil wir immer gesagt haben, uns geht es um Sport, weil wir sehen einfach Sport als mega Bindeglied. Also wir sehen ja auch hier Sportregion Stuttgart, wie viele Sportarten es eigentlich gibt, die auch praktiziert werden, die einfach Leute zusammenbringen. Und im Kern sind wir eigentlich ja für jeden Sport da, der Leute zusammenbringt und sagen, da wollen wir halt helfen. Also mit Felix und Friends and Foxes zum Beispiel auch unser zweites Projekt waren ja gar nicht Fußball, sondern war schon Darts. Mit Martin Schindler haben wir zur Darts-WM ein Sondertrikot gemacht, was auch super viel Spaß gemacht hat. Und es ist auch irgendwie ganz lustig, wenn man dann am nächsten Tag bei einem Champions-League-Verein sitzt und fragt, was macht ihr für Projekte? Und so, ja, sonst machen wir auch viel Darts. genau, Radsport gucken wir uns auch an. Und American Football ist eben auch eine tolle Geschichte. Die Munich Ravens kommen aus München, das heißt, es lag uns dann eh sehr nah und haben wir gedacht, wenn wir die Chance haben, dann ein Trikot zu machen, man sieht es, bayerische Farben drauf, uns auch mal ein bisschen anders zu gestalten, haben auch das Glück, da als Ausstatter mit auf dem Trikot zu sein. Das hat super viel Spaß gemacht. Ich habe dann im Sommer einen NFL-Spieler kennengelernt, der war früher in München und der hat sich so drüber gefreut, dass sein Heimatverein aus Deutschland jetzt so coole Trikots hat. Das war so mein Highlight-Moment in dieser Kooperation, würde ich sagen.
Sehr gut. Und wir haben weder Kosten noch Mühen gescheut. Wir haben das Martin Schindler Darts-Trikot nämlich tatsächlich auch hier hängen. Wen das interessiert, das ist das zweite Trikot von rechts. Das so eine ganz schöne, ja fast schon auch irgendwie, weiß nicht, Bowling-Anmutung irgendwie vielleicht auch hat. Also
ja, das ist tatsächlich, wenn ich jetzt mal ausholen darf, aber so in der Recherche für so ein Darts-Trikot war nämlich genau die Frage, wir gucken immer in den Fundus beim Fußballverein, das gibt es ja hunderte von Jahren, da gibt es ganz viele Sachen, auf die man referenzieren kann. Der Darts als professioneller Sport ist ein bisschen, ja, also wilder gestartet. Und die haben tatsächlich am Anfang sehr viel Bowling-Shirts getragen. Und so ging das los. Und dann haben wir gesagt, naja, warum machen wir dann nicht ein Trikot, was ein bisschen wieder zurückgeht, back to the roots, den Bowling-Sport so ein bisschen aufgreift.
Nina, ich glaube, das ist doch für dich irgendwie auch ein wichtiger Aspekt heute gewesen, dass wir sozusagen nicht nur beim Fußball hängen bleiben, sondern dass du eben auch deine Erfahrungen oder Expertisen mit anderen Sportarten so ein bisschen droppen kannst. Thema Skaten, Basketball, was hast du auf dem Herzen?
Ja, also wir erleben halt auch immer, dass wir mit, also wir arbeiten ja viel mit internationalen Künstlern und die auch immer so einen Streetstyle aufgreifen und da sind Basketballtrikots immer ein sehr willkommenes Motiv. Und da auch wegen dem beschäftigt man sich halt auch dann eben mit den Motiven und mit den Basketballtrikots. Und das ist ja auch sehr, sehr interessant, was da eben East Coast, West Coast und auch Statements abgegeben werden. Und wie das eben auch Einzug erhält in das Stars des Tragen. Also Paris Hilton hat ja lange Basketballtrikots getragen. Auch sehr interessant.
Das ist ja quasi der Transfer, der dann eben ganz oft stattfindet, ne? Dass eben halt, keine Ahnung, ja, Stars aus der Popkultur sozusagen dann halt eben mit dem Jersey ihres Lieblingsvereins eben Werbung machen und da dann eben gemeinsam was Schönes entsteht. Du bist so perfekt vorbereitet.
Deine ich bin ganz neidisch.
Ich bin auch voll neidisch tatsächlich, inklusive Fotos hier. Du hast, genau, was das Publikum ja nicht sehen kann, du hast unter anderem eben Drake im pinken Juventus Turin Auswärtstrikot.
Genau, oder fehlt das Adidas?
Ist trotzdem extrem beeindruckend. Nils, war das so ein Moment, wo man irgendwie gemerkt hat, wie groß es irgendwie geworden ist, dass tatsächlich eben jetzt auch so jemand wie Drake dann auf einmal mit dem Juve-Trikot rumläuft? Also kann man diesen Siegeszug der Trikots eben aus dem Stadion so auf die Straße, auf den Fashion-Steg sozusagen mit so einem Moment irgendwie auch festmachen oder war das eher eine Entwicklung?
Ich würde es gar nicht mal an einem einzelnen Moment festmachen. Ich glaube, das ist dann natürlich so die Speerspitze oder das, was dann halt sozusagen das Fass zum Überlaufen bringt. aber man hat das, glaube ich, in der Zeit schon dann überall gesehen und es kommt ja natürlich einfach durch Social Media auch einfach schon wahnsinnig viel, weil Leute einfach ihre Outfits auch viel mehr zeigen können. Plus, ich glaube auch, man hat auch einfach es gibt auch so eine Casual-Welle, wenn wir uns das auch überlegen. Also früher hätte man gar nicht mal ein Trikot zu so vielen Anlässen tragen können, weil früher sind alle im Anzug ins Büro gegangen, man war deutlich förmlicher. Du hast es beschrieben, wenn man früher ins Stadion ist, da ist jeder noch mit Hut und Mantel rein und hat Kette geraucht auf der Tribüne. und die Zeiten haben sich halt einfach ein bisschen geändert und man kann halt viel mehr die Trikots tragen und dadurch sind die auch noch viel mehr in den Alltag auch noch eingezogen. Also ganz viele, können wir noch wahrscheinlich noch ganz viel drüber sprechen, aber es gibt ganz viele Effekte, die da zusammenkommen. Und dann ist Drake auf der Bühne, finde ich, einfach so fast so das, die Spitze dann davon, wo es dann endet.
Das i-Tüpfelchen. Und du hast ja recht, angefangen hat es aber tatsächlich schon viel früher. Also wann wurde denn tatsächlich eben das Trikot irgendwie so hype, so cool, dass man es eben mit gutem Gewissen auch außerhalb vom Stadion tragen konnte?
Ich würde sagen, der Startschuss fing eigentlich so mit dieser Kommerzialisierungswelle im Fußball in den 90ern an. Also WM Italien war ja auch die Zeit, 91, 92 wird die Premier League gegründet, gleichzeitig ging auch die Champions League kommerziell an den Start, wo man immer angefangen hat, Sport überhaupt zentral zu vermarkten, alle spielen zur gleichen Zeit, Flutlicht, alles wird ein bisschen glossier und davor war das einfach noch ein bisschen ein deutlich brachialerer Sport ja auch, der noch gar nicht so Einzug gehalten hat gesellschaftlich und ich glaube, da ging dann total viel los. Mit der Champions League kamen dann die großen Stars, das heißt, es gab viel mehr Reichweite, es gab viel mehr Fotos von den Sachen. Man muss auch sagen, technisch hat sich auch in den 90ern dann was getan, weil wenn man sich die Trikots anguckt, Sublimationsdruck hat super viel Einzug gehalten in die Trikotwelt, weiß ich, technisch gesehen.
Musst du erklären, was ist
Sublimationsdruck? Ich kann es jetzt auch nicht perfekt erklären und wenn jetzt im Publikum jemand noch mehr Textilexpertise hat, dann bringt mich nicht um, aber man kann Stoffe dadurch deutlich besser bedrucken, weil früher war das so, wenn ein Trikot gestreift war in den 50er Jahren, waren das halt ein weißer Stoff und ein roter Stoff nebeneinander und zusammengenäht oder halt es gab einen Flock-Aufdruck vielleicht mal, aber wirklich, wenn man jetzt sagt, die ganz wilden Trikots, die man heute sieht, die irgendwie gestreift, gewellt und noch alles Mögliche haben, dafür brauchst du einfach eine gewisse Drucktechnik und das ist Sublimationsdruck, man hat eine Grundfarbe und kann dann noch eine zweite Farbe richtig in die Faser reindrucken. Das funktioniert über Erhitzung der Farbe, durch Gase, die dann in die Faser reingepresst werden und dadurch kann man heute viel mehr spannende Sachen machen, auch als früher und das fing eben auch, ich hatte heute Morgen nochmal gelesen, 86 hat die dänische Nationalmannschaft zum Beispiel mit Sublimationsdrucken und deutlich aufwendigere Trikots gemacht. Das heißt, da floss auch technisch was zusammen. Und natürlich mit der Vermarktung hat man dann einfach auch gemerkt, das war auch eine riesen Umsatzquelle dann für Vereine, die sie dann natürlich dann auch gepusht haben. Und ich glaube, das Aufkommen der Stars hat mega viel geholfen. Natürlich, wir hatten schon vorhin angesprochen, David Beckham, für mich so ein Kindheitstrikots, auch Thierry Henry im Arsenal-Trikot, wo das große O2 draufsteht, was mir nie so aus dem Kopf gegangen ist. Dann gingen natürlich die Videospiele auch los, wo dann auch nochmal Kinder noch viel mehr Zugriff hatten, die, mit den Spielern sich zu identifizieren, mit diesen Trikots in Berührung zu kommen. Und dadurch würde ich, ja, 90er würde ich sagen.
Und da gab es dann wirklich eben auch einen Switch in den Kinderzimmern, ne? Dass halt die Popstar-Poster in den Kinderzimmern auf einmal eben David Beckham oder eben Thierry Henry oder halt später Cristiano Ronaldo waren und das Ganze auf einmal so groß
Lukas wurde. Lukas Podolski und Bastian Schweinsteiger.
Auch sehr wichtig damals, Schweini und Poldi mit überragenden Frisuren damals auch noch. Nina, hast du das eigentlich tatsächlich, also du beschäftigst dich ja auch schon so lange irgendwie qua Beruf mit Popkultur.
Aber nicht mit Fußball.
Das stimmt, genau. Das betonen wir heute Abend noch ein paar Mal. Aber hast du dieses Phänomen Trikots dann eben jetzt auch tatsächlich eben über die Agenturarbeit dann irgendwann auch schon kennengelernt oder endgültig dann eben massiv dadurch, dass eben Martin einer der größten Trikot-Experten von Stuttgart ist, im Kinderzimmer dann spüren müssen?
Also ich trage ja heute auch ein spezielles Trikot, weil wir mit dem Tim Bengel, dem Stuttgarter Vorzeigekünstler, eine Partnerschaft hatten, die auch hier im Stadtpalais stattgefunden hat. Nämlich der hat eine große Show gemacht zum Thema Kraut. Superkraut hieß es. Und dann hat er eben ein Spezialtrikot für VfB entworfen und da muss ich sagen, das war so meine allererste intensive Berührung mit Trikots und das wurde getragen einmalig beim Spiel gegen Werder Bremen und Werder Bremen hat sich ja danach, nachdem sie auch das Spiel verloren haben, beschwert, dass das zu sehr abgelenkt hat.
Und weil die Formen so psychedelisch sind und die Werder-Spieler quasi den Ball nicht mehr entdeckt haben?
Ja, weil Kraut anscheinend schwierig ist.
Kraut und Rüben.
Auf jeden Fall tut mir dann Werder Bremen auch schon sehr leid, weil weißt du, dann sind die abgelenkt und verlieren und haben ja dann auch noch einen eigenen Geruch. Und naja, auf jeden Fall war das eben auch meines Wissens, also es war wahrscheinlich besser, die erste richtige Berührung zwischen Kunst und Fußball. Also dass ein Künstler eben, also auch vor allem ein lokaler Künstler, was für den lokalen Verein gemacht hat. Und da kam es dann eben bei mir auch so richtig ins Visier.
Martin, was sagst du von allen VfB-Trikots? Ist es okay, das Bengel-Trikot, oder gibt es noch bessere?
Es gibt diese Saison so ein paar besser.
Okay, die aktuellen sind noch besser. Mit den Steffeln und LBBW vorne drauf, oder?
Das dritte, dieses Waldtrikot, das sieht ein bisschen gleich aus, wegen dem Logo und den Bäumen von Zierung. Aber ich finde, mit LBBW ist noch besser als mit nur Stuttgart.
Das ist doch mal ein Statement, oder? Das ist eine Einordnung, der wir folgen können.
Ja.
Und Torben Giese hat es vorhin eben in der Anmoderation schon gesagt, ist das große Geheimnis dahinter, dass die Leute sich so ein bisschen auch tatsächlich eben nach Zugehörigkeit, nach Identifikation sehnen, Nils, was würdest du sagen? Oder ist das nur ein Teilaspekt?
Nee, ich glaube auf jeden Fall. Also ich meine, wenn man es auch so ein bisschen spitzer beurteilt, ich glaube früher, also noch in den 90ern oder weiß ich, gab es Zeiten, da war ganz klar, je nachdem, was man angezogen hat, gab es eine Zugehörigkeit. Also wenn man sich als Rocker gekleidet hat, war es klar, du bist ein Rocker, als Punk. Und da vermischen jetzt ja die Welten, weil die Fashion macht, was sie will. Irgendwie alle klauen sich Referenzen von überall. Also ich meine, heute trägt irgendwie jeder eine Engelbert- und Strauß-Hose. Der hat noch nie eine Baustelle gesehen irgendwie. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum sich die Leute nach Identifikationen sehen und warum dann halt auch so ein Fußballverein, der steht ja. Also das ist ein ganz klares Statement, was man halt tragen kann. Und ich glaube, dadurch ist es auch noch so ein bisschen mehr in den Fokus halt gerückt, weil man sucht nach Nischen noch, wo kann ich mich mit ausdrücken und individuell sein.
Und es ist ja trotzdem am Ende vielleicht auch noch so der große Gleichmacher, ne? Also du hast im Stadion hast du so viele verschiedene Milieus, du hast wirklich nicht mehr so viele Orte, glaube ich, ansonsten, wo sich die Gesellschaft irgendwie so mischt und dann manchmal ja auch gemeinsam über Themen spricht, die von zum Beispiel der Nationalmannschaft irgendwie ausgehen. Wie war das mit dem pinken Auswärtstrikot der deutschen Nationalmannschaft? Hat es euch getaugt oder nicht so?
Ach, ich fand's gut. Also ich meine, es wurde ja auch, glaube ich, die Verkaufszahlen waren ja wahnsinnig gut.
Erfolgreichste ever.
Ja, und ich glaube, es gibt immer negative Kommentare. Also auch wenn man mit Bundesliga-Vertretern spricht, die Presseabteilung leiten und die sagen halt, man hat halt, also man, wie viele hunderttausende Fans hat ein Fußballverein? 5% kann man es immer nicht recht machen, aber das sind dann halt direkt mal 10.000, 20.000 Kommentare halt drunter. Aber es ist halt auch, wenn es die Minderheit ist, sind das halt die Leute, die am lautesten schreien. Und ich finde, bei dem Deutschland-Trikot hat man super schön gesehen, die Mehrheit hat es mega gefeiert und es waren alle super happy damit. Das Trikot sieht toll aus, man sieht es heutzutage noch super oft im Stadtbild. Also alles richtig gemacht.
Absolut.
Und da kann man noch ergänzen, dass vor allem die Jugend das eben auch dann so akzeptiert hat, weil die ja heutzutage einfach auch freier und diverser und toleranter aufwachsen. Und deswegen, das ist ja dann auch das beste, der beste Proof.
Absolut. Und unser Publikumsjoker hat nämlich heute auch seine Sammlung mit dabei. Und ein Trikot daraus ist tatsächlich das rosane Nationalmannschaftstrikot mit dem, finde ich, auch überragenden Flock von Tim Kleindienst hinten drauf. Auch dafür müsste man eigentlich sofort einen Szenenapplaus hier abfahren, weil das wirklich für extrem guten Geschmack steht. Wir haben jetzt über aktuelle Trikots gesprochen. Großer Teil des Hypes ist ja tatsächlich eben auch der Vintage-Bereich. Nils, wie kommt das zustande? Sehnen sich die Menschen da eben nach ihrer eigenen Kindheit, nach der eigenen Jugend oder nach Referenzen irgendwie aus einer Ära, die vermeintlich besser war? Oder wie erklärst du dir das?
Ja, also ich glaube, zum einen gibt es ja den klassischen so 20, 30 Jahre Zyklus, dass man immer wieder zurückguckt und nach alten Sachen aufgreift. Ich weiß noch, als ich, sag mal so, in Martins Alter war, gab es die 70er Trainingsanzüge von Adidas, die da neu aufgelegt wurden, wo man so ein bisschen dann in Berührung kam, aber das konnte man nicht so wirklich was mit anfangen, weil das war eine Zeit, die wurde eben auch nicht so gut dokumentiert, da gab es noch nicht die ganz großen Stars, so Rudi Völler war jetzt nicht, also den fand ich cool, aber das war jetzt nicht meine Stilikone als Kind. Und jetzt, wenn man halt 20, 30 Jahre zurückguckt, war halt, ist jetzt ein Beckham, ist halt wieder Retro oder ein Henri ist Retro. Also ich habe gestern so ein Meme gesehen, wo jemand meinte, es gibt ein gehyptes Vintage-Trikot und ich habe mir das noch neu gekauft. Und wo man dann erst merkt, oh Gott, ich bin alt geworden. Also deswegen, es gibt dann natürlich auch viel mehr Supply einfach, weil es halt Zeiten waren, wo es dann auch schon viel mehr Trikots einfach gab. Also ich glaube, wenn man versucht, aus den 60ern ein Trikot zu kriegen, da gibt es auch kaum was. Und das Internet hilft natürlich auch, weil eBay hat es einfach zugänglich gemacht, dass man halt überhaupt Secondhand so leicht kaufen konnte. Jetzt gibt es ja in jeder Stadt irgendwie Retro-Trikot-Shops, wo man es explizit kaufen kann. Es gibt Classic Football Shirts ist fast, keine Ahnung, nicht ein Milliardenkonzern, aber das ist eine Riesenfirma, die sich nichts anderes machen, außer das zu kaufen. Also auch Zugänglichkeit ist, glaube ich, auch einfach ein Riesenthema.
Verfügbarkeit einfach, genau. Weil du früher so gar nicht einkaufen konntest, wie du heute über digitale Vertriebswege mit einem Klick sozusagen drei geile Retro-Trikots bekommst.
Und ich glaube, gesellschaftlich lieben wir es einfach zu sammeln und die Leute wollen halt flexen mit dem, was sie ergattert haben. Also ein besonders seltenes Trikot ist halt, wie früher waren es die Sneaker, die selten waren, dann gab es irgendwann viel zu viele Sneaker und jetzt sagt man halt, okay, Trikots ist halt auch was, es ist rar, es gibt da Sammlerstücke und ja, ein schönes Feld einfach.
Absolut, da würdest du zustimmen?
Ja, als Mutter habe ich immer so ein bisschen diesen Fremdschweiß-Problematik und sage meinen Kindern auch immer, getragene Trikots, weiß nicht, oder getragene Schuhe, aber ja, also man muss ja mit dem Zeitgeist dann auch gehen und darüber hinwegsehen, aber na klar, also ich meine, sehr cool, wenn man, also ist ja auch nachhaltiger, wenn man getragene Trikots kauft.
Das ist ja quasi das höchste der Gefühle, wenn man Match-Worn tatsächlich eben auch noch abbekommt und man kann sagen, da ist noch der Originalschweiß von, keine Ahnung, von Dennis Undorf drin. Das macht das Ganze einfach noch mal wertiger. Nils, du hast letztens in der Zeit, im Zeitmagazin, zum Beispiel neben dem Fußballweltmeister Herrn Kramer auch so ein bisschen was über Trikots sagen dürfen. Was ich da so spannend fand, dass ihr auch so ein bisschen konkrete Style-Tipps sozusagen irgendwie auch gegeben habt. Was kann man, also was darf man machen, was darf man nicht machen, wenn man irgendwie mit dem Trikot auf der Straße sich zeigt?
Also ich glaube, es gibt ja, jeder kann machen, was er will, sage ich mal. Ich glaube, es gibt einfach, grundsätzlich finde ich einfach Trikots, die sich besonders gut eignen, sie auch freizeitmäßig zu tragen. Und ich glaube, da sind auch viele super gut aufgesprungen. Ich finde Martins Trikot heute, das grüne Liverpool-Trikot ist so, finde ich, ein super gutes Beispiel. Longsleeve-Trikots sind super cool, weil die sich auch super gut tragen können. Die wirken dadurch automatisch ein bisschen schicker. Ich finde auch von der Bemusterung ist es sehr schön, wie viele plaine Trikots es gibt, also die einfach relativ schlicht gestaltet sind, dadurch auch alltagstauglicher und eher über Details kommen. Also auch das ist jetzt für jemanden, der es auf Spotify hört, unglücklich, aber wenn man jetzt das Trikot sich anguckt, es gibt eine wunderschöne irgendwie kleine Naht im Kragen, die durchläuft, auch die Bundabschlüsse am Ärmel sind, also das kommt ganz viel über Finessen, also es sind gar nicht die großen Drucke oder die Muster, sondern eher so Kleinigkeiten. Genau, deswegen würde ich sagen, eher schlicht, langärmlich und auf die Kragenform achten. Also es gibt ein paar Trikots, es gibt ja viele Polo-Kragen auch, die sich einfach super eignen, die dann nochmal tauglicher sind.
Was ich in dem Zeitartikel so spannend fand, dass da eben, ich glaube, es steigt ein mit der Szene, dass der Rapper Central C in Berlin auftritt und lustigerweise mit dem Hertha-Trikot eben auftritt. Und ich glaube, mit dem Fabian Rehse-Vlog dann eben sofort ihm die Herzen zufliegen. Ist das irgendwie auch so ein Popkulturphänomen, dass die Leute so krass gut informiert sind, dass sie genau wissen, ich spiele jetzt in der Stadt und habe vielleicht auch noch so den besten Fußballer oder den angesagtesten Fußballer hinten drauf?
Ja, also ich glaube, in dem Fall hat er einfach ja, alles richtig gemacht hat, seine irgendwie das Publikum super gut verstanden. Also ich glaube, Hertha macht gerade ja eh super viel in der Musik, hat irgendwie dieses ganze Thema West-Berlin gut aufgegriffen, wo es auch diese ganzen deutschen Nachwuchsrapper gibt, ein Ski-Agu und so weiter, die regelmäßig bei der Hertha sind, die auch mit Fabian Reese befreundet sind. Und in dem Fall muss man auch sagen, gibt es dann auch einen super guten Stylisten im Hintergrund, einen Deutschen, der mit ganz vielen Nationalspielern zusammenarbeitet, der da einfach ein super Gespür hatte. Und als dann die Anfrage vom Central Sea kam mit, was könnte ich tragen, hat er sich sehr gut beraten lassen, auch zu sagen, hier, Fabian Reese ist genau dein Spieler, weil es einfach nicht nur also den richtigen Verein dafür ist, sondern auch der richtige Spieler.
Guter Typ.
Genau.
Torjäger, kann man nicht viel falsch machen.
Also wirklich so 10 von 10 perfekt genailed, würde ich sagen, für so einen Berlin-Auftritt.
Sehr gut. Nina, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, du machst eben nicht nur Preußen Preuß mit deinem Mann Michi, sondern ihr habt auch eine wunderschöne Galerie, Better Go South. Da hast du tatsächlich auch den Transfer Fußball und Kunst schon geschafft. Kannst du da so ein bisschen erzählen, wie das zustande kam?
Ja, einer unserer Künstler, der heißt tatsächlich Toninho Dingel und der war auf dem Weg zum Profifußballer, hat dann mit Hummels und Sandro Wagner zusammengespielt beim FC Bayern und hat dann irgendwann aber beschlossen, dass die Karriere nicht weiter zu verfolgen, sondern Künstler zu werden und hat dann den, das muss ich kurz nachgucken, diesen Schuh, der heißt, ich sag schnell, wie heißt der? Auf jeden Fall einen Schuh gemalt und
deine Familie hat geflüstert in der ersten Reihe, aber ich habe es leider nicht verstanden.
Ja, Kopper, in Öl gemalt und dann hat das Fußballbegeisterung von meinem Sohn kommt ja auch nicht von ungefähr, von meinem Mann, den Tipp gekriegt, mach doch eine ganze Fußballausstellung und oder eine Show heißt es heutzutage und hat dann Trikots eben nicht, aber Panini-Bilder nachgemalt in Öl, riesengroße Schuhe in Öl, unter anderem von Messi, Zidane, Hansi Müller, Maradona und Beckham und hat dann auch sehr witzig Schals zusammen genäht und das war dann der europäische Gebetsteppich, weil es war zur EM unsere Ausstellung. Genau. Und deswegen, da habe ich mich dann auch nochmal intensiv da mit allem beschäftigt.
Und die Konsequenz von heute Abend oder die logische Fortführung ist dann, dass es auch eine Trikotausstellung dann bei euch bald mal geben muss.
Ist nicht zu vermeiden.
Sehr gut. Kuratiert dann hoffentlich von Martin, würde ich sagen. Nils, du musst noch ein bisschen erzählen, wie ist es denn so allgemein für und mit Fußballvereinen zu arbeiten? Ist es geil oder ist es eher stressig? Oder kann man es so pauschal nicht sagen?
Oder man kann auch sagen, beides. Nee, also ich glaube, also deswegen machen wir es ja, das ist für uns ein absoluter Traum. Also jeden Tag freut man sich einfach mega. Also ich glaube, das ist das, wovon irgendwie jeder träumt, der Fußball liebt, mit Vereinen zusammenzuarbeiten, dann Teil von spielen zu dürfen. Und wir schätzen uns extrem glücklich, das machen zu dürfen. Es macht wahnsinnig viel Spaß, ist aber auch ein ganz eigenes Feld. Also das kann man jetzt nicht sagen, ist wie klassische Designleistung für einen Automobilhersteller oder anderes klassisches, ein Großkonzern zu machen, sondern es ist ein extrem emotionales Geschäftsfeld einfach. Also wenn es eine Niederlage gibt, hört man manchmal irgendwie eine Woche lang nichts von seinem Counterpart. Und man guckt dann auch öfters mal auf die Tabelle mit den Vereinen, mit denen man arbeitet und denkt sich, uiuiui, hoffentlich geht das gut. Ich war letztes Jahr auch in Dänemark in einem Stadion mit einem Verein, der uns sehr nahe liegt und war tatsächlich beim Abstieg dabei. Und das war total traurig, weil wir hatten irgendwie es war auch gleichzeitig der 125. Geburtstag und wir hatten eine Torte auf so einem Lieferwagen im Stadion und haben damit auch Fotos gemacht, das Trikot präsentiert. Und die haben aber an dem Tag halt echt böse verloren einfach. Also eine richtig traurige Niederlage, Lattentreffer, das Ding ging nicht rein. Und dann standen wir nach dem Spiel mit der Torte in den Katakomben und keiner konnte uns helfen, weil wir halt gerade so verloren haben. Alle waren halt mega gefrustet und wir wussten nicht, wohin damit einfach. Und das sind so die Situationen, die es halt einfach auch ganz besonders machen, weil die Vereine wachsen uns natürlich alle mega ans Herz und super schön davon teil zu sein.
Weil es halt immer so eine Emotionalität halt auch mit sich bringt, wie du es gerade beschrieben hast, oder? Genau. Also es ist einfach kein stiffes Produkt, sondern du arbeitest einfach mit einem extrem lebenden Organismus quasi zusammen.
Und natürlich auch, das sind jetzt auch nicht die klassischen Karrieren, die man, also erstmal finde ich, darf man nicht unterschätzen, die Leute, die einen Verein arbeiten, das sind im Verhältnis zu diesen riesengroßen, der Reichweite, die so ein Verein hat, auch oft gar nicht mal so riesig große Teams, die das alles stemmen, die machen einen wahnsinnigen Job alle und kommen natürlich auch viele aus dem Verein heraus, sprich, das sind jetzt auch nicht die Leute, die unbedingt davor immer in Konzernen 20 Jahre lang Themen gemacht haben, sondern aus dem Verein auch kommen, aus dem Sport, denen liegt dadurch das Thema auch total nah und bewegen sich in so einem eigenen Kosmos, wenn ich mal so sagen darf.
Wenn man dein Insta-Game verfolgt, dann sieht es wirklich immer sehr spannend aus, weil du mal in Dänemark bist, mal bist du bei den Young Boys Bern. Kannst du so ein bisschen erzählen, also wie viele Vereine habt ihr jetzt mittlerweile schon ausgestattet?
Oh, ich kann es nicht, also ich würde sagen über ein Dutzend. Viele Sachen, die wir auch machen, also unser Geschäftsfeld bewegt sich, das nächste, keine Slide. Wir machen mit Vereinen relativ viel, weil natürlich die Anforderungen von Vereinen auch immer relativ verschieden sind. Also jetzt zum Beispiel mit dem VfB Stuttgart hatten wir das Glück, eben wirklich die Markenstrategie zusammen mit dem Verein nochmal zu schleifen, die ganze CI zu machen, also sprich das Design. Ich weiß nicht, ob das jemand gesehen hat, es gibt eine neue Schriftart. Die Farben wurden nochmal leicht nachgezogen. Wir haben das Rössle wieder deutlich prominenter dargestellt. Aber genauso arbeiten wir auch mit Drittligisten, die eine kultige Geschichte haben und machen für die einfach eine super schöne Fankollektion. Das sind dann einfach auch mal ein cooler Hoodie, ein cooles T-Shirt. Ich sehe auch hier in der ersten Reihe gibt es von der Brustring-Stiftung ein T-Shirt, was wir auch machen durften, zusammen mit den Staatstheatern. Deswegen die Aufgaben sind relativ breit. Und es gibt auch Sachen, die man so nach außen gar nicht sieht. Wir machen auch viel, also Trikotdesign mit den Ausstattern zusammen, also sprich mit einem Puma oder Adidas, wo wir dann im Hintergrund für die Vereine auch die Trikots gestalten, die dann so auch getragen werden. Das sind die Vorlaufzeiten nur halt ewig lang. Also das sind dann, man redet meistens von so 18 Monaten von Design, bis es auf dem Feld getragen wird. Deswegen, vielleicht muss ich dann nochmal nächstes Jahr wiederkommen, dann kann ich ein paar mehr Cases auch zeigen.
Klingt gut, klingt auf jeden Fall gut. Und was war jetzt das Besondere für euch irgendwie jetzt zum Beispiel an der Zusammenarbeit mit dem VfB Stuttgart? Weil das fand ich so spannend, da ging es jetzt gar nicht um ein neues Trikot, sondern wie du es gesagt hast, eigentlich halt um einen komplett neuen Look, um auch um eine Strategie, oder? Von den Vereinen so ein bisschen zu überdenken.
Genau.
Neu zu gestalten.
Ja, also das hatten das Glück, an dieser Ausschreibung teilnehmen zu dürfen, haben das Anfang des Jahres dann gewonnen und jetzt, ich meine, das 10 Monate oder, also es ist ja ein ongoing, das hört ja nie auf, dieser Prozess, der geht ja immer weiter eigentlich. Und da fängt man halt natürlich ganz im Kern an und fragt sich, okay, wofür steht eigentlich nochmal dieser Verein? Und dann geht man als Außenstehender rein, natürlich mit ganz viel Bedacht und auch mega viel Respekt für dieses krasse Konstrukt einfach auch. Und haben uns dann sehr auf diesen Fokus nochmal auf Bewegung gelegt. Weil wir haben gesagt, okay, Verein für Bewegungsspiele, irgendwie erstmal, da steckt schon mega viel drin. Dann guckt man natürlich auch ganz krass auf die Region und die Stadt, was passiert hier eigentlich? Und dann sagt man, okay, hier der Daimler, das kommt ja auch von hier. Ganz viel Bewegung, irgendwie auch so ein Motor in der Welt. Und das dann zu sagen, okay, wie verstricken wir eigentlich nochmal diese Geschichte und können die eigentlich nochmal so ein bisschen neu erzählen? Und man erfindet das Rad ja nicht neu, sondern man guckt ja einfach wirklich, was ist denn schon da? Deswegen, man guckt, ich würde eher sagen, man poliert Sachen raus, die man halt vorfindet auch. Und genauso, wenn man sich überlegt, die neue Schrift, die entstanden ist, ist eigentlich gar nicht so neu, sondern wir haben uns angeguckt, 1912, als der VfB Stuttgart offiziell gegründet wurde, also der Zusammenschluss von Cannstatt und andere Vereine, war das Motel Concordia. Und im Hotel Concordia gibt es noch ein Gründungsschild und haben uns das Gründungsschild angeguckt, sind dann ins Archiv vom VfB gegangen und haben gesagt, okay, das ist schon mal eine spannende Schrift und können wir nicht davon was ableiten? Weil wer noch die alte Schrift vom VfB kennt, die bis vor ein paar Monaten noch da war, die war extrem modern, würde ich sagen. Oder also haben gesagt, eigentlich müssten wir sind ein ganz alter Verein, haben super viel Tradition, das müssen wir ein bisschen wieder rauspolieren und haben daraus eine eigene entwickelt zum Beispiel. Aber das ist Archivarbeit tatsächlich und ja, und haben dann viel Zeit in Stuttgart verbracht und haben uns dann, waren auch oft beim Spielen, haben dann gesehen, hier sind überall Pferde in der Fankurve, wir haben ganz viele Bilder gesehen von Fans, die sich das Rössle gestochen haben und haben uns dann in der Markenwelt umgeguckt und haben gefragt, so, warum spielen wir das nicht noch viel öfters offiziell eigentlich, weil es ist so ein tolles Symbol, Bewegung kommt ja da auch wieder rein, das ist auch ein Bindeglied zwischen der Stadt und dem Verein und genau, und so tastet man sich dann davor.
Nina, wie du als Markenexpertin, ist gut geworden, ist richtig geil geworden, was hättest du anders gemacht?
Also ich finde es sehr, sehr cool und sehr, sehr fresh und ich habe mich natürlich geärgert, dass eine Münchner Agentur das Stuttgarter, also Stuttgart VfB gemacht hat, aber okay. Also was ich nochmal cool finde, ist, ich habe so verstanden, dass es einen neuen Claim gibt, zusammen ja. Voran, der ja furchtlos und treu abgelöst hat, der ja echt extrem kontrovers war. Und ich finde, zusammen voran könnte man auch durchaus, also ich habe ganz früher mal Wir können alles außer Hochdeutsch gemacht. Und
der ist von euch?
Nein, also von der Agentur, wo ich damals gearbeitet habe. Und ich finde halt, das Land, also The Land hat ja keinen Claim und deswegen finde ich, zusammen voran könnte man ja jetzt gerade in dieser sehr schwierigen Zeit fürs ganze Land nehmen. Also insofern gute Arbeit.
Danke. Ein kleiner Impuls an die Landesregierung nebenher noch, okay.
Und was ich auch noch recherchiert habe, ist, dass, also es geht ja auch darum, ob man das Wappen immer beibehält oder nicht. Und ich finde, also meiner Meinung nach, es gibt ja auch so Traditionsvereine wie Hoffenheim oder RB Leipzig. Also wir sind ja tatsächlich ein Traditionsverein, VfB. Und deswegen bin ich pro Wappen und habe auch recherchiert, ob dieses Wappen irgendeinen Anstrich hat. Aber nein, weil es ist nämlich erst seit 1949 im Einsatz, nämlich nach den schlimmen Zeiten. Und ein gewisser Hermann Stammler hat diese VfB-Schrift gemacht. Und von dem habe ich auch keine kontroversen Dinge gefunden. Also insofern alles richtig geworden.
Abgesegnet.
Ja, ja.
Top. Ich glaube, das Thema Wappen ist auch super spannend. Also wenn wir mit Vereinen darüber reden, man muss uns wirklich überzeugen davon, dass man Wappen ändern will. Weil das ist so ein Heiligtum, wo wir sagen, das sollte man nicht einfach damit rumspielen. Da muss man wirklich einen sehr guten Grund haben, warum man es anfassen sollte. Deswegen
War das beim VfB auch gleich sozusagen außerhalb der Diskussion, dass man halt
das Wappen
nicht, das genau, dass man das Wappen nicht anfasst? Nee. Und wie war es damals? Ihr habt für Inter Mailand, habt ihr doch auch irgendwie, glaube ich, den Verein mal einmal auf links gedreht. Da war es so, dass ihr das Wappen leicht angefasst habt? Oder wie war das genau?
Genau, da müsste jetzt Mirko hier sitzen und die Geschichte aus dem Krieg erzählen. Aber tatsächlich war das so, dass mein Mitgründer Mirko Borsch hat damals Inter Mailand gerebrandet und da haben sie tatsächlich das Wappen angefasst. Und ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier erzählen darf, aber das hat auf jeden Fall zu sehr viel Kontroversen geführt, weil da geht ja, also allein man muss sich vorstellen, es gibt ganz viele Leute, die am Stadion Trikots verkaufen und die haben dann alle das alte Wappen drauf. Und jetzt ist das auch manchmal in Italien nicht so, dass das nur die offiziellen Fanshops sind, die dann auch vom Verein mitkriegen, was da sich so geändert wird, sondern es sind auch sehr viele inoffizielle Verkaufsstellen, die von Leuten geführt werden, mit denen man nicht unbedingt in Berührung
kommt. Ärger haben möchte.
Genau. Deswegen hat das auch für ziemlich viel Aufsehen gesorgt. Aber auch da, in dem Jahr hat Inter Mailand die Meisterschaft gewonnen, haben sich dann alle dann sozusagen, wurde auch mit dem Sieg das neue Logo assoziiert und dann war auch die Welt wieder in Ordnung. Aber genau, ich glaube, aber es ist auch gar nicht mal nur Inter Mailand. Also ich glaube, bei jedem Verein, der viel Tradition hat, wenn man da das Wappen anfasst, ist das eine Riesendiskussion. Und auch beim VfB Stuttgart auch völlig zu Recht. Die Fans in der Kurve gucken genau drauf, was tut sich hier, was passiert hier mit unserem Verein und ja, man hofft dann sehr, also man macht ja sehr viel Recherche und das wird ja auch verprobt. Und wir haben auch das Glück, wir haben mit Felix von Friends and Foxes gearbeitet, der uns im ganzen Prozess immer auch ganz viel Stuttgarter Know-how mitgegeben hat und auch immer wieder Sachen verproben konnten, um halt auch also sicher zu gehen, dass es in die richtige Richtung geht.
Das heißt, es ist immer von Vorteil, wenn du sozusagen einen Local-Experten irgendwie auch vor Ort hast oder halt jemanden, den du jetzt eben wie den Felix sozusagen einbinden kannst, ja. dass man nicht komplett unbeleckt in so einen Prozess reingeht. Ich hatte gelesen gehabt, ihr macht schon wirklich, also das mit der Recherche meint ihr wirklich ernst. Ihr taucht dann richtig in die Welt ab und auch in die Stadt jeweils ab und versucht so ein bisschen einfach zu spüren, für was die jeweilige Stadt steht, oder?
Genau, also deswegen eigentlich jedes Mal, also Spieltag ist ein Muss, also nicht, weil wir nur gerne ins Stadion gehen, sondern einfach, weil es halt auch, also das beste Beispiel, Dänemark, weiß ich noch, war ich letztes Jahr im September, bin ich allein ein Wochenende hochgeflogen und bin dann in Aalborg durch die Stadt gelaufen. Und man verbringt dann halt so den Tag vorm Spieltag, am Spieltag selbst, hört man sich dann an, wo ist der Fanmarsch hier eigentlich, wo geht das lang, läuft man mit den Fans, guckt sich das an und dann entdeckt man schon der Stadt irgendwie so, ja, irgendwelche kleinen Gassen, wo sich die Fans vorher treffen und kriegt da schon ganz viel Inspiration raus und versuchen da wirklich tief reinzugehen, natürlich auch das Team vom Verein kennenzulernen. Ja, ist schon extrem wichtig. Und halt in der Stadt rumlaufen. Also allein zu sehen, wie viele Rössle gibt es hier eigentlich in der Stadt. Die sind auf dem Gullideckel, in jedem Park gibt es ein Rössle. Am Flughafen gibt es schon das Rössle. Hier irgendwie habe ich auch schon irgendwo Holzverzierungen gesehen. Und ja, es ist extrem wichtig, einfach offene Augen zu haben und da zu sein.
Und gab es dann den einen Moment, wo ihr auch überlegt habt, ob ihr das Fritzle killt und durch ein Rössle ersetzt? Oder ist das auch so sakrosant und heilig, dass man das auf gar keinen Fall anfassen darf?
Wir uns jetzt auch mit dem Naturschutz ärgern, wenn ich darüber jetzt spreche.
Gut, dann lassen wir das.
Ich muss sagen, Fritzle, ich bin sehr großer Fritzle-Fan.
Ja?
Extrem, ja.
Ich habe die Woche gelesen, dass wenn Nick Woltemade ein Tor schießt für Newcastle, kriegt er jedes Mal ein Jubelfritzle von Kimmich geschickt.
Ja, das habe ich auch gelesen.
Das fand ich dann auch wieder ein bisschen berührend tatsächlich, dass das Fritzle dann eben auch bis nach England geschickt wird.
Voll.
Gibt es denn sowas wie eine natürliche Grenze, wenn du jetzt für den VfB gearbeitet hast, würdet ihr auch für die Stuttgarter Kickers arbeiten oder ist, muss man da irgendwann dann sagen, nö, sorry, wir haben jetzt den einen schon schön ausgestattet, den anderen dürfen wir nicht auch noch?
Ja, ich meine, diplomatisch muss man sagen, irgendwie sind wir wie so ein Arzt, also dass wir da hier versuchen, jeden zu verarzten, aber ist es so, wenn man verbringt dann so viel Zeit mit einem Verein, der wächst uns ans Herz, also das, ich habe jetzt schon so einen Brustring um mich mental immer. Dafür ist die Fußballwelt auch zu groß und geht eigentlich gar nicht. Also könnten wir gar nicht. Das ist zu nah.
Und in München habt ihr es euch aber, glaube ich, getraut. Ne? Ihr habt viel, also 1860 ist eigentlich so eure Homebase, aber ihr habt punktuell auch für den anderen Verein in München, dessen Namen ich gerade vergessen habe, für die habt ihr auch
gearbeitet. Ich habe den auch vergessen. Das hat Mirko auch alleine gemacht. Damit haben wir nichts zu tun tatsächlich.
Okay. Ich gab intern Ärger oder habt ihr einfach nicht drüber gesprochen?
Da haben wir nie drüber gesprochen einfach. Also.
Gut, dann möchte ich jetzt auch den Mantel des Schweigens wieder drüberlegen. Und haben weder Kosten noch Mühen gescheut. Michael Goldfinger Bofinger hat, glaube ich, ein halbes Jahr an dieser sensationellen Präsentation im Hintergrund gearbeitet. Würdest du die nochmal von Anfang an starten, dass wir gemeinsam mit dem Publikum, gemeinsam mit euch und auch gemeinsam vor allem mit unserem Style-Experten einzelne wunderschöne Trikots aus ca. 500 Jahren VfB Stuttgart-Geschichte bewerten können. Jetzt sind wir gerade jahreszeitlich schon extrem stark, extrem gute Frisuren auch, wie ihr seht. Jetzt geht es einmal kurz im Zeitraffer zurück. Wow. Hier haben wir angefangen vorhin und jetzt machen wir tatsächlich eben mit dem VfB Stuttgart weiter, weil ich der einzige Zeitzeuge dieses Spiels bin, der damals live hier mit dabei war, möchte ich euch kurz vorlesen, 58. Dass das genau vom Pokalsieg 1958 ist, 3-2 nach Verlängerung gegen Fortuna Düsseldorf in Kassel vor 28.000 Zuschauern. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. War es damals eben auch Mitte November, hat der VfB eben gegen die Fortuna aus Düsseldorf tatsächlich in der Verlängerung sogar eben dann 3-2 gewonnen. 113. Spielminute, Siegtreffer. Was sagen wir zu den Trikots? Was sagt unser Experte in der ersten Reihe? Taugt dir oder taugt dir nicht so?
Logo ist schief.
Endlich sagt's mal einer. Du meinst, das Wappen ist schief drauf, oder? Aber ansonsten zufriedene Gesichter. Ich finde auch absolut vorzeigbare Frisuren noch. Was sagen die zwei Experten neben mir?
Also aus weiblicher Sicht kann ich sagen, ich finde es extrem unsexy, wie die ihre Hosen hochziehen.
Ja. Schwierig, bis über den Bauchnabel.
Und auch die Socken dann nicht mehr hochziehen auf das Mannschaftsfoto, aber ja, kann ich auch nicht beurteilen. Aber
Nils, ja. Was sagst du?
Guter Klassiker, ne? Also ich meine, das sind so die Anfänge. Aber man sieht auf den Rängen trägt keiner Trikot. Also das sind ja alle im Anzug und Krawatte und Mantel, ne?
Genau, das ist das, was wir vorhin schon gesagt haben, ne? Alle noch extrem gut angezogen, wie hier im Raum eigentlich nur Torben Giese. Und ansonsten, auf den Rängen eben noch keine Trikots. Sondertrikot gegen Mainz 2021 war eben ein Statement, ein Zeichen für Vielfalt. Einfach auch total wichtig, oder? Dass man die Brust eben für politische Statements.
Voll. Finde ich auch sehr, sehr, sehr gut gemacht. Also gerade so eine Institution wie den Brustring zu nehmen, den man ganz bewusst eigentlich nie bespielt mit irgendwas und dann für so eine ganz wichtige Nachricht einmal sehr punktuell dann auch, plus halt grafisch auch echt wunderschön gelöst, finde ich sehr gut.
Und auch im Logo aufgegriffen.
Ja. Absolut. Und ich finde wirklich, da macht sich der VfB immer extrem viel Mühe, eben auch mit der VfB Stuttgart Stiftung. Die machen einen überragenden Job zum Thema Sondertrikot eben. Damals ging es um Vielfalt, da ging es um Inklusion. Das ist für mich so mit das emotionalste VfB-Trikot, weil das eben ein Inklusionsspieltag damals war gegen Werder Bremen. Die Brenz-Band, Deutschlands älteste Inklusionsband, durfte damals den Song des VfB Stuttgart eben neu einspielen, war dann tatsächlich auch ganz lange eben im Stadion vor den Spielen im Video noch zu sehen. Und ich fand es damals wirklich einfach total berührend, dass man eben diese riesengroße Bühne nutzt im Stadion. Ähnlich wie eben auch das Trikot, was der Hitz da in die Kamera hält, eben jeder Mensch zählt, egal auf welchem Platz, das ist schon faszinierend. Oder was die Vereine dann eben auch für eine Strahlkraft auch mit ihren Plattformen haben. Ja.
Ich glaube, also darüber haben wir jetzt auch noch gar nicht so gesprochen, aber das Trikot ist ja auch eigentlich, wenn man über einen Verein nachdenkt, so die größte Werbefläche, die man eigentlich hat. Und auch, also wenn man jetzt, du machst ja auch seit Kommunikation, und wenn man sich überlegt, so wir wollen ja Sachen ausdrücken, eine Geschichte erzählen nach außen, und dann ist halt das Trikot einfach der logischste Ort, um das zu machen, weil das die große Werbefläche ist, die ein Verein halt hat, die man über den Medien sieht, die man im Fernsehen spielt. Und das, finde ich, haben die Vereine jetzt immer mehr auch erkannt, wie gut man ein Trikot auch eben für politische Nachrichten, also Statements nutzen kann. ja, oder auch das grundsätzlich, auch wenn man was besonders Stylisches macht, dass es halt auch eine Außenwirkung hat, um einen Verein prominent und berühmt zu machen. Also so gibt es ja Amateurvereine oder kleinere Vereine, die ganz besondere Trikots haben und damit irgendwie weltberühmt werden. Genau, weil einfach man merkt, ein Trikot ist halt ein Stoff dafür.
Absolut. Und wie du es eingangs auch gesagt hast, halt eben dann nicht nur Zusammengehörigkeit oder nicht nur Identifikation, sondern eben auch tatsächlich wichtige Zusammenhaltsbotschaften sozusagen. Haha. Über dieses Trikot haben wir schon gesprochen. Der gut aussehende Mann rechts ist der neue Außenstürmer des VfB Stuttgart, der eben auch nebenher noch so ein bisschen Kunst macht. Links eben das Fritzle, das ihr niemals angetastet hättet.
Aber dazu muss man auch sagen, dass das inzwischen, glaube ich, auf Kleinanzeigen 300 oder 400 Euro gehandelt wird und weil es eben auch nur limitiert war. Und ja, wie gesagt, also da auch die Fläche mal für Kunst genutzt, sehr, sehr gut. Und nicht nur für ein blattes Logo eines Sponsors.
Nils, würdest du es auch absegnen, oder?
Ja, gut. Also ich finde es, also schwarz-weiß eh immer gut schlicht. Ja, und auch da ist, ich meine, es kommt ja immer darauf an, passt die Geschichte zusammen. Also ein Künstler kommt aus der Region, Leute können sich damit identifizieren. Also es ist ja immer, wir hatten ja vom Central Sea-Beispiel, es ist immer so ein schmaler Grat mit, wann überdreht man es vielleicht auch mal? Oder es gibt manchmal auch Beispiele, wo man sagt, das passt überhaupt nicht zusammen und das ist dann konstruiert. Man merkt, der Verein will jetzt einfach nur, weil er ein Sonnentrikot machen will, ein Sondertrikot machen. Aber ich finde genauso Beispiele, die funktionieren einfach und dann macht das auch total Sinn.
Hast du noch ein Negativbeispiel parat, wo es nicht funktioniert? Oder gab es tatsächlich mal einen Auftrag für euch, wo ihr gesagt habt, boah, nö, das ist irgendwie die Kombination, irgendwie, da haben wir jetzt keinen Bock drauf?
Ich glaube, also ein Beispiel, ich kenne jetzt auch nicht die Zahlen, aber wo ich nur von außen mich so frage, wie fern macht das Sinn, ist zum Beispiel, also dieses Kollaborationsgame wird jetzt ja immer weiter gespielt, dass jeder mit jedem und man hört ja gar nicht, also hört bei manchen Vereinen gar nicht mehr auf und überhitzt auch total irgendwann. Ich fand letztes Jahr AC Mailand mit den New York Yankees war so ein Beispiel, wo ich mich dann irgendwann so gefragt habe, ist das jetzt wirklich? Also ich meine, irgendwie die Yankees machen eh schon was mit MoMA und überall gibt es jetzt immer diese Mützen mit jedem anderen noch drauf. Und das dann, ja, ob das wirklich der richtige Eintrittspunkt in die USA ist, diese Marken zusammenzubringen, das war so ein, weiß ich nicht, wie es lief, aber ich war dann auch im Fanshop, habe mir die Sachen angeguckt, da kostet dann ein Strickcardigan irgendwie 300 Euro, was dann auch nochmal vom Preispunkt einfach sehr weit weg ist von den Fans, wo man sich dann fragt, okay, das ist jetzt vielleicht ein Marketing-Gig, den man macht, aber ich glaube nicht, dass jemand in der Kurve diese Kollektion tragen würde.
Das heißt quasi zu viel gewollt einfach an der Stelle, weil man unbedingt...
Es gibt sicherlich auch ein Zielpublikum dafür, aber wenn wir jetzt sagen, wir wollen halt wirklich was für die Fans, die im Stadion sind, dann ist es was, wo man sagt, es ist daran vorbei einfach.
Im Hintergrund sehen wir ein zeitgeschichtliches Dokument, das den schönsten Tag des Jahres nochmal in Erinnerung ruft. Ja. VfB Stuttgart wird DFB-Pokalsieger in Berlin und schlägt... Arminia Bielefeld, wer war alles im Stadion? War jemand im Stadion? Oh, um Gottes Willen, also da haben wir eine hohe Dichte. Respekt und Anerkennung war für euch schon auch ein schöner Moment, kann man so sagen. Ich war mit meinem Sohn dort und weil wir eben heute auch hier Söhne im Publikum haben, er hat während des Spiels zu mir gesagt, Papa, das ist das Schönste, was ich jemals erlebt habe. War tatsächlich sehr emotional. Trikot auch voll okay, oder? Mit LBBW?
Und dann war ja auch so ein, ich glaube, das erste Spiel im LBBW dann. Genau, richtig getimed.
Extrem gutes Timing, absolut. Eventuell, weil der Sponsor davor die letzte Rate, muss man jetzt nicht vertiefen, da war irgendwas. Ja, hier nochmal in der ganzen Pracht dann tatsächlich. Dennis Undaff, auch absoluter Style-Gott, fährt dezente Autos, macht alles richtig. Oder? Guter Typ?
Oh, doch, ja. Also wir waren auch viel jetzt am Vereinsgelände im letzten Jahr. Man hat das direkt immer erkannt, ob er da ist oder nicht, weil der Wagen immer in erster Reihe stand. Man hat es gesehen.
Habt ihr dann, wenn ihr die Cases für die Vereine macht, habt ihr dann immer mal wieder Bezug irgendwie zu einzelnen Spielern oder ist es eher
die Ausnahme? Sehr selten, wenn man ehrlich ist. Also das passiert wirklich selten. Also manchmal, was uns natürlich freut, ist, wenn man dann sieht, man macht ein Projekt und das auch von Leuten getragen wird. Also zum Beispiel VfL Bochum, ist dann Chris Kramer mit unserem Trikot rumgelaufen. Das sind dann so Momente, wo man sagt, das freut einen voll, aber natürlich haben die Spieler auch ehrlicherweise, wir müssen auf dem Platz spielen und da gute Tore machen und da ist es jetzt, werden die jetzt nicht unbedingt in die Markeninterviews mit einbezogen. Manchmal hat man das Glück, dass man mit ein, zwei Spielern mal so ein Gespräch hat, aber schon eher selten.
Aber auf jeden Fall gut geworden, oder? Also mit den kleinen Details dann eben auch noch rund um den Brustring.
Ja. Ist ja auch für Vereine, wenn wir mit denen zusammenarbeiten, ein Riesenthema, weil wir immer wieder merken, die Spieler sind, ich meine, das sind junge Menschen, die sind auch auf Social Media, die vermarkten sich auch selber. Und natürlich hilft es, wenn man bei einem Verein ist, der irgendwie auch ein bisschen stylisch ist, der irgendwo die die einen guten Mannschaftsfotografen haben, wo sie wissen, an Spieltagen kommt da gutes Bildmaterial raus, da ist der richtige Filter drauf. Also das macht auch total viel aus und das merken wir auch in unserer Arbeit immer wieder, dass das eine große Konversation auch mit den Vereinen eben ist, mit wie neben der Spieler war oder halt ein FC Como ist gerade ein gutes Beispiel. Also ich meine, sportlich weiß ich nicht gerade, wie sie dastehen, aber jetzt nicht, gewinnen jetzt nicht nächstes Jahr die Champions League. Aber es hat natürlich irgendwie so einen gewissen Flair, der damit fliegt. Man weiß auch, man kriegt dann irgendwie wahrscheinlich bessere Werbepartnerschaften, wenn man dort spielt. Es gibt einen guten Trikotpartner, da kommen mal schöne Trikots raus, die Fotos sehen toll aus. Also das Thema Content ist halt super wichtig da einfach geworden.
Wunderschöne Schuhe von Como.
Ja.
Sehr begehrt im Hause Preuß.
Okay. Gutes Detail auf jeden Fall.
Toll. Aber das darf man halt eben auch nicht vergessen, dass die Spieler genauso Teil von dieser Medienwelt sind und da auch drauf gucken.
Klar. Hier haben wir ein ganz, ganz besonders schönes Trikot, eben Reminiszenz an 100 Jahre Brustring. Da knüpfen wir so ein bisschen an das an, was du schon gesagt hast, eben Kommunikation und Sponsor, extrem guter Move, dass er gesagt hat, lassen wir einfach frei, lassen wir den Brustring für sich sprechen, oder?
Voll, also finde ich mega Trikot auch, also wirklich wunderschön, richtig so back to basics, einmal aufs Wesentliche konzentriert und auch für am Ende muss man ja auch sagen, für den Sponsor fast die größere Headline zu sagen, dass er darauf verzichtet hat, da zu sein, also
überragend.
Kommunikativ auch mega gelöst.
Absolut, ja, überall präsent damit. Sieht schon wirklich richtig gut aus. Was sagt unser Experte in der ersten Reihe? Kann man lassen, oder?
Ja, man erkennt von Weitem halt nicht, was das für ein Verein ist.
Wenn man ihn nicht kennt, dann ist es auch schwierig.
Restkritik berechtigt. Hier nochmal was aus dem Bereich gesellschaftliche Verantwortung. Und zwar war das tatsächlich, glaube ich, damals im internationalen sogenannten Brustkrebsmonat wurde da eben der Pinktober ausgerufen und da hat eben der VfB dann auch ein Zeichen gesetzt, die VfB Stuttgart Stiftung wieder gemeinsam mit dem Krebsverband Baden-Württemberg. Auch was Besonderes, weil eben VfB Frauen, was sagt ihr, gute Farbe, gutes Trikot?
Ja, ich finde gerade eben für den Anlass bezogen sehr gut.
Ja, also klar ist Pink dann immer Stereotyp, aber in dem Fall passt es.
Lässt du es durchgehen?
Ja.
Danke für deine Gnade. Und jetzt sind wir tatsächlich schon fast am Ende angelangt, denn wir hätten euch niemals so viele sensationelle Bilder zeigen können, wenn nicht die wunderbare Agentur Pressefoto Baumann ihre Schatzkiste geöffnet hätte. Deshalb nochmal ein Applaus an die Baumänner, würde ich sagen.
Was haben wir denn?
Und Baufrauen.
Was sollen wir da auch nochmal einen Style-Check machen?
Nee, das finde ich ein bisschen gemein von dir, das lassen wir jetzt unkommentiert. Wir können die unterschiedlichen Kameragrößen, finde ich, noch ein bisschen kommentieren. Die sehen ganz gut aus auf jeden Fall. Mir bleibt nur noch Danke zu sagen, dass ihr zwei da wart. Danke an das wunderbare Publikum. Es wäre jetzt eure Chance, noch Fragen zu stellen zum Thema Trikotgestaltung. Ihr könntet Martin noch zu seiner Sammlung löchern. Er hat nämlich, glaube ich, wie viele Trikots dabei? 15, 16?
Weiß auch nicht.
Aber viele Trikots auf... Einige Trikots auf jeden Fall, die du vielleicht auch dem Publikum jetzt noch zeigen wirst, auf Wunsch. Das schönste Trikot, das hinter mir hängt, von, musst du kurz erklären?
Rapid Wien, das ist Steph, kennen wahrscheinlich weniger so von euch. Das ist ein, mein Patenonkel, der zwar in Amerika geboren ist, aber aufgewachsen. Der hat mich schon als Baby mit dem Fanshop eingekleidet. Bleibe ich nur Fan.
Rapid, sehr gut. Wir wollten eben zeigen, dass wir auch über den Tellerrand schauen und hier auch die schönste österreichische Mannschaft hinter uns verewigen. Gibt es denn noch Fragen an die Experten neben mir? Hat jemand noch eine Frage auf dem Herzen? Wenn nicht, würde ich sagen, vielen lieben Dank. Ihr könnt bestimmt auch im direkten Gespräch hier noch Fragen stellen. Ihr wart ein tolles Publikum. Ihr habt noch einen letzten Applaus für euch selber verdient. Einmal schön aufklatschen, bitte. Danke, dass ihr da wart.